Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute lese ich aus der Anthologie Zeit der Stürme aus der Xun E-Book Edition. Dem Tornado geopfert, geschrieben von Christiane Gref. Die Sonne brannte auf die kleine Gruppe herunter. Gregory, der Tornado-Experte, nahm sein Halstuch ab und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Simone trank den Rest ihres Wasservorrats. Die zwei Japaner versuchten, den dürftigen Schatten nicht zu verlassen, den der Jeep spendete.
»Wie lange wird es noch dauern, Greg?«
fragte Daniel. Er fühlte sich betrunken. Seine Zunge lag schwer in der Mundhöhle. Er lallte. Und der Schweiß, der ihm in die Augen lief, ließ ihn so oft blinzeln, dass die Sonne ständig Doppelbilder auf seine Netzhäute malte. Gregory, ihr Führer, der schon zwei Jahrzehnte Erfahrung nachweisen konnte, was er nie müde wurde zu betonen, kniff die Augen zusammen und schien nach Zeichen im Himmel zu suchen. Er vermied es, sich an den dunkelbraun lackierten Jeep zu lehnen. Vermutlich wollte er Brandflecken in seinem Karohemd vermeiden. Daniel grinste in sich hinein. Gregory entsprach so sehr dem Bild eines Texaners, dass es schon fast wieder grotesk war. Etwas untersetzt, Karohemd, Cowboyhut und ein Kiefer, der irgendwie deformiert wirkte.
»Lange dauert es nicht mehr. Seht ihr diese Wolkenformation dort?«
Er deutete auf ein paar harmlos aussehende zartgraue Gebilde am Himmel. »Ja, endlich Wolken! Diese Sonne bringt mich um!« jubelte Simone und griff nach Daniels Feldflasche.
»Hey, das ist mein Wasser!«
»Geizhals!«
»Nein, im Ernst, Leute. Ich schätze, in einer Stunde ist es hier dunkel wie in einem Kuharsch. Der muss es ja wissen«,
dachte Daniel und grinste breit. Er sah auf die Uhr, 3:45 am Nachmittag, die heißeste Zeit. Und sie waren mitten in Texas, standen im Nirgendwo und warteten. Die einzige Verbindung zur Zivilisation war der Jeep. Ansonsten waren nur Sand, ein paar Strommasten in der Ferne und ein paar kniehohe Felsen in Sicht. Die Japaner litten still. Sorgfältig überprüften sie, ob ihre Kameras sonnendicht eingepackt waren. Daniel ging ein Stück die Straße entlang. Unglaublich, diese Weite. Die Luft flimmerte, der Straßenhorizont verschwamm. Er schirmte die Augen mit der Hand ab und betrachtete die Wolken, die schon etwas weniger fransig wirkten. Ja, sie schienen sich in der Tat zu verdichten. Wie hatte Gregory das vorausgesehen? Es waren doch nur Wolken. Daniel ging noch ein Stück weiter. Trotz der Strapazen dieses Ausflugs war er froh, dass er Simone hatte überzeugen können, mitzumachen. Heute Morgen hatte sie etwas von Albträumen und vom Sterben erzählt. Inständig hatte sie Daniel gebeten, den Ausflug zu stornieren und lieber etwas Harmloseres zu machen. Während des Frühstücks hatte Daniel sie so lange bearbeitet, bis sie schließlich nachgegeben hatte. Wenn auch unter Tränen und mit einer kleinen Portion Scham, weil sie sich so von ihren Träumen ins Boxhorn hatte jagen lassen. Plötzlich kam Wind auf, aber er kühlte nicht. Er transportierte brühheißen Sand. Bald schon knirschten Körner zwischen den Zähnen, obwohl Daniel versuchte, nur durch die Nase zu atmen. Er ging zurück zum Auto. Der Japaner spannte gerade einen Papierschirm auf. Hinter dem notdürftigen Schutz machten sich die beiden noch kleiner als eben im Schatten. Simone wandte dem Wind den Rücken zu. Sie sah ängstlich aus und warf immer wieder sehnsüchtige Blicke zum Auto. Gregory war der Einzige, der dem Wehen trotzte. Wie in Stein gemeißelt stand er da und betrachtete die Wolken, die sich zu einer kompakten Masse formten. Der Wind frischte auf und es wurde kühl. Allerdings nahm in gleichem Maße das Raspeln des Sandes zu. Aus dem anfänglichen Schmirgeln wurde ein Stechen, dort, wo die Körnchen mit nackter Haut in Berührung kamen. Der Papierschirm des Japaners begann zu knattern. Die Bambusstreben ächzten und bogen sich. All seine Kraft musste der schmächtige Mann aufwenden, um den Schirm zu schließen. Sorgfältig verstaute er ihn in einer Hülle. Man sah Gregory an, was er von den beiden Japanern hielt. Mit abschätzendem Blick stand er breitbeinig da und kratzte sich im Schritt. Wüstenbüsche rollten über die Straße und verschwanden. Zwei Schlangen bewegten sich im Zickzack hinterher und suchten Schutz zwischen den Felsen. Die Japaner zogen schnell ihre Kameras, und im Sekundentakt erhellten Blitze das rötliche Zwielicht. Daniel sah auf die Uhr. Gleich 5. Greg hatte recht. Es wurde dunkel. Von der Sonne war nichts mehr zu sehen.
»Der Wind wird sich gleich drehen, und ihr habt freie Sicht. Dann könnt ihr loslegen«,
rief Gregory ihnen durch das Tosen zu. Simone reichte Daniel die Kamera. Die Nylonschlaufe hing waagrecht, das Gerät bebte in ihren Fingern. Er beeilte sich, sie entgegenzunehmen. Seine Augen fixierten den Horizont durch den Sucher. In diesem Moment schwenkte der Wind um und Daniel stockte der Atem. Der Himmel besaß eine grünliche Färbung, in der sich die Wolken schwarz ausnahmen. Aus dem Wolkenmoloch schossen Blitze zur Erde. Neben ihm schrie Simone auf.
»Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist wie in meinem Traum. Wir sollten abhauen.«
Daniel runzelte unwirsch die Stirn. Er dachte nicht daran, jetzt den Schwanz einzukneifen. Die Tour hatte sie $120 gekostet. Die wollte er nicht im wahrsten Sinne des Wortes in den Wind schießen. Eingleisend tauchte die karge Landschaft in ein groteskes Spiel aus Licht und Schatten.
»Ich hab ihn! Ich hab den Blitz draufgekriegt! Schau mal!«
Daniel hielt Simone die Kamera hin, doch seine Frau schenkte dem Display keine Aufmerksamkeit. Ihr Blick war starr in die Wolken gerichtet. Ihre Lippen bewegten sich. Betete sie etwa? Daniel sah wieder in die Öde hinaus. Sein Herz machte einen Satz, als er sah, wie sich ein Finger tastend aus den Wolken herausbildete und dem Boden entgegenstrebte. Daniels Finger indes drückte den Auslöser der Kamera immer schneller. Nie zuvor hatte er etwas so Gewaltiges gesehen. Er knurrte unwillig und widerstand dem Impuls, die Kamera auf den Boden zu schleudern, weil sie kostbare Sekunden benötigte, bis sie aufgeladen und bereit für das nächste Bild war. Der Windschlauch berührte jetzt die Erde, zögerlich zuerst, als müsse er den Boden prüfen. Dann hielt er den Kontakt. Deutlich sah Daniel, wie seitlich des Trichters Sand wegspritzte. Die Kraft war unglaublich. Der Tornado tanzte wie trunken über die Wüste. Der Wind nahm an Intensität zu, heulte und riss an ihrer Kleidung. Die Baseballkappe des Japaners geriet kurz vor das Objektiv von Daniels Kamera. Der Bann brach. Nackte Panik machte sich in ihm breit. Simone hatte recht, sie mussten fort von hier. Er drehte sich nur noch einmal kurz zum Tornado um. Erneut lähmte ihn die morbide Faszination. Die Zerstörungswut ging über alles hinaus, was er jemals erlebt hatte. Strommasten wurden aus dem Boden gerissen und in Einzelteilen wieder ausgespuckt. Plötzlich strauchelte Daniel, weil ihn jemand an der Schulter herumriss. Es war Simone. Sie deutete auf Gregory, der etwa 30 Meter entfernt an der geöffneten Fahrertür stand und ihnen etwas zurief. Seine Hände lagen trichterförmig um den Mund. Trotzdem erreichten sie seine Worte nicht. Als er bemerkte, dass Daniel zu ihm schaute, winkte er hektisch und deutete zum Auto.
»Wir müssen weg!« schrie Daniel.
Die Japaner standen noch weiter vorne, abseits der Straße. Daniel spurtete auf sie zu. Gerade ließ der Mann seine Videokamera sinken. Seine Augen waren weit aufgerissen. Daniel folgte seinem Blick. Der Tornado raste direkt auf sie zu. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf die Knie zu gehen, sonst hätte der Orkan sie von den Füßen geholt. Das Tosen der Luftmassen war ohrenbetäubend. Die drei krabbelten zur Straße zurück. Daniel nahm den Schmerz in seinen Knien nur beiläufig wahr. Vor sich sah er Simone, die ebenfalls auf alle Viere ging. Gregory hechtete auf den Fahrersitz, riss die Tür zu, schüttelte bedauernd den Kopf und brauste davon. Er ließ sie im Stich, ohne Deckung, ohne Hoffnung. Daniel legte Meter um Meter zurück, dann war er bei Simone. Sie klammerten ihre Beine umeinander und legten ihre Arme um den Körper des anderen. Sie ließen die brüllende Säule nicht aus den Augen. Ihre Körper bebten, ob aus Angst oder weil die entfesselten Dämonen des Windes wie verrückt an ihnen rissen. Daniel wusste es nicht. Letztlich war es egal. Daniel versuchte abzuschätzen, welche Richtung der Tornado einschlagen würde. Es blieb bei dem Versuch. Der Weg, den die tödliche Säule nahm, war zu unberechenbar. Immer wenn es so aussah, als würde sie abdrehen, ruckte sie wieder ein Stück auf die Menschen zu. Die Japaner warfen sich dem Wind entgegen, ihre Münder klappten im Takt ihrer Schreie auf und zu. Sie stemmten sich hoch und taumelten in Panik los, Hand in Hand. Der Wind gab sich alle Mühe, das Paar zu trennen. Die zierliche Frau hatte Probleme, Bodenhaftung zu behalten. Plötzlich wurde der Orkan noch stärker. Daniel wusste, dass der Tornado selbst bis zu 300 Meilen pro Stunde schnell werden konnte. Der Wind an der Peripherie besaß eine Geschwindigkeit von etwa 100 Meilen. Physikalisch war es für einen schmächtigen Menschen ohne Deckungsmöglichkeit unmöglich, dagegen zu halten. Weit kamen die Asiaten tatsächlich nicht. Die Frau wurde den Händen ihres Mannes entrissen und in den Außenwirbel gesogen, der gut und gerne eine Breite von einem Kilometer haben mochte. Daniel sah sie höher und höher kreisen. Dann war sie fort, ausgelöscht. Er suchte den Strudel nach ihr ab, vergebens, das gierige Maul des Winddämons hatte sie verschlungen. Auch der Japaner war verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Sind wir überhaupt mit diesen Leuten hier gewesen? Wo ist hier? Vielleicht ist es nur ein Traum. Wir sind nicht am Ende der Welt, sondern liegen an einem überfüllten Strand, dachte er und wollte am liebsten seine Fäuste in die Augen bohren, um die Bilder zu vergessen. Oder vielmehr das Bild des Wirbels, der bis in den Himmel reichte, der von Blitzen flankiert wurde, die nicht minder gefährlich waren. Ihm fiel die Party wieder ein, an der sie Flaschendrehen gemacht hatten. »Wenn du wählen könntest, wie du sterben willst, was wäre deine Methode?« Er hatte sich damals für Verbrennen entschieden. Weil man da bewusstlos wurde, ehe das Feuer einen langsam auffraß, ein Tornado hatte in seiner Betrachtung damals keine Rolle gespielt. »Ich will nicht sterben!« Die beiden Japaner hatte das mordhungrige Ungeheuer bereits verschlungen. Jetzt konzentrierte es sich auf sie. Simone und Daniel klammerten sich noch enger aneinander, dennoch schob der Sturm sie langsam über den rauen Asphalt. Außerdem hatten sie Probleme, Luft zu bekommen. Jeden Atemzug mussten sie dem Wirbeln mühsam entreißen. Das Brüllen der Bestie, die jetzt etwa 300 Meter entfernt war, wurde so laut, dass Daniels Trommelfelle sich anspannten wie Segel, gebläht wurden und schließlich zerrissen. Der Schmerz raste durch seinen Schädel. Daniel spürte, wie er den Verstand verlor. Simone löste die Umklammerung ihrer Beine. Schon war der Sturm da, um seinem Meister Futter zu bringen. Daniel packte sie so fest er konnte, krallte sich an ihr fest, ein entsetzlicher Ruck. Dann hatte er nur noch ihre Handgelenke, die er eisern festhielt. Das Zerren des Sturms brach ihm fast das Rückgrat, der Widerstand ließ nach. Er sah auf die linke Hand von Simone, aus deren Ende Sehnen und Adern hingen, und den letzten Blick seiner Frau, ehe sie ihm vollends entrissen wurde. Dieser Blick sagte alles aus, was menschliche Augen auszudrücken in der Lage waren. Daniel schenkte dem Wind die Hand seiner Frau und heulte auf. So wie sich der Schrei angefühlt hatte, musste er mindestens ebenso laut gewesen sein wie das Tosen des Tornados. Daniel machte sich ganz klein, krümmte sich zu einem Ball zusammen und schloss die Augen. Dann spürte er, wie er ein Stück in die Luft getragen wurde, schwerelos. Jäh wurde er fallen gelassen, mitten hinein in die Felsen. Er war nicht tot, dafür waren die Schmerzen zu heftig. Mühsam richtete Daniel sich auf. Er sah sich nach allen Seiten um, die Wolken lösten sich auf. Eine zarte Brise strich über Daniels blutverkrustete Augenbrauen und kühlte die Wunden in seinem Gesicht. Als er versuchte aufzustehen, trugen ihn seine Beine nicht. Sein rechter Knöchel war stark geschwollen und die Haut an der Stelle bläulich verfärbt. Daniel kroch fort von dem scharfkantigen Gestein und setzte sich ein paar Meter weiter auf den nachgiebigeren Sandboden. Erneut inspizierte er seinen malträtierten Knöchel. Es half nichts, aufstehen stand nicht zur Debatte. Er würde hier elendig verdursten. Mit einem Schlag kehrten die Erinnerungen zurück. Wasser, Simone, die aus seiner Wasserflasche trank, die Kamera, die Japaner, Simones abgerissene Hand in seiner, die Todesangst. Daniel presste die Augenlider zusammen und wimmerte. Er konnte sich selbst nicht hören, spürte nur die Erschütterungen in seinem Brustkorb, als er weinte. Seine Ohren taten erbärmlich weh. Er machte sich nicht die Mühe, Schatten zu suchen. Für was? Er hatte das Wichtigste in seinem Leben verloren. Allein der Gedanke, seinen Schwiegereltern gegenübertreten und ihnen von Simones schrecklichem Ende berichten zu müssen, trieb eine dumpfe Welle der Verzweiflung durch seine Eingeweide. Daniel hoffte, dass ihm eine wütende Schlange oder ein missgelaunter Skorpion ein schnelles Ende bereiten würde. Nichts von alledem. Plötzlich setzte sein Selbsterhaltungstrieb ein. Er hustete den Staub aus, der ihm ins Gesicht geblasen wurde.
»Noch ein Tornado«,
dachte Daniel müde. Irgendwann richtete er sich auf. Er wollte es nicht. Doch sein Körper klammerte sich vehement an das Leben. Als er vorsichtig ein Auge öffnete, blickte er auf Beine. Daniel hob den Kopf und erkannte Gregory.
»Jetzt kommst du wieder an, du blödes Arschloch«,
sagte Daniel auf Deutsch.
»Jetzt, wo der beschissene Wirbelsturm meine Simone geholt hat.«
Er begann kraftlos auf Gregorys Beine einzuschlagen. Gregory setzte der Attacke ein Ende, indem er einen Schritt zurücktrat. Er sagte etwas, Daniel schüttelte den Kopf. Gregory legte die Hände auf die Ohren, dann deutete er mit dem Zeigefinger fragend auf ihn. Daniel nickte. Gregory trat auf ihn zu, packte ihn unter den Achseln und hiefte ihn sich kurzerhand auf die Schultern. Ein paar Schritte taumelte er, dann wurde Gregorys Schritt sicherer und Daniel sah, dass er zum Jeep getragen wurde. An die Fahrt konnte er sich kaum erinnern, lediglich an die Kälte, die ihn durchfuhr, als Gregory ihn in die Notaufnahme eines Krankenhauses trug. Wie in jedem amerikanischen Gebäude war auch hier eine Klimaanlage in Betrieb. Gregory lud Daniel vorsichtig auf einem Plastikstuhl im Wartebereich ab und wandte sich der Dame hinter der Empfangstheke zu. Es war merkwürdig, die Hektik zu beobachten. Unentwegt öffneten und schlossen sich Münder, wurden die Wortfluten mit ausladenden Gesten untermalt. Es roch nach Desinfektionsmitteln, Schweiß und ganz besonders nach Angst. Das Aufnahmeprozedere erwies sich unkomplizierter, als Daniel befürchtet hatte. Er las den mehrseitigen Haftungsausschluss durch, gab seine Kreditkartennummer an und unterschrieb das Ganze. 4 Tage würde er mindestens im Krankenhaus bleiben müssen, schrieb ihm Gregory auf einen Notizblock. Er versprach, ihn jeden Tag zu besuchen. Es wurden 14 Tage. Gregory kam tatsächlich jeden Tag auf ein paar Stunden vorbei. Die Operation der Ohren war zufriedenstellend verlaufen. Ein leichter Tinnitus war zurückgeblieben, der, so sagten die Ärzte, nach einigen Monaten von selbst verschwinden würde. Der Knöchel steckte in einer Schiene. Ein einfacher Bruch, keine große Sache. Auf Krücken verließ Daniel schließlich das Krankenhaus und ohne dass es einer Absprache bedurfte, nahm Gregory ihn mit zu sich nach Hause.
»Du vermisst sie wie ein Verrückter«, sagte Gregory eines Abends.
Das war 10 Tage nach Daniels Entlassung aus dem Krankenhaus. Sie saßen auf der Veranda und tranken Whisky.
»Sieht man mir das dermaßen an? Da kannst du einen drauf lassen.«
Daniel schwieg und starrte in sein Glas, in dem die Eiswürfel schmolzen und den letzten Schluck Whisky verdünnten. Gregorys Frau, Cassie, war vor etlichen Jahren ums Leben gekommen.
»Willst du deine Simone wiedersehen?«
Daniel fiel beinahe das Glas aus der Hand.
»Was?« »Wenn alles gut geht, ist es schon morgen soweit.«
»Sie lebt?«
»Gewissermaßen«,
knurrte Gregory.
»Wo fahren wir hin?«
Daniel hielt es kaum noch aus. Nachdem ihm Gregory wortlos ein Fernglas um den Hals gehängt und ihm ein Lunchpaket unter die Achse geklemmt hatte, ahnte Daniel, dass es ein längerer Ausflug werden würde. Nun saßen sie schon geschlagene 2 Stunden im Auto und fuhren ziellos umher. Ab und an stieg Gregory aus und hielt prüfend die Nase in den Wind. Schließlich hielt er mitten im Nirgendwo.
»Und jetzt?«
ächzte Daniel.
»Warten wir.«
Daniel hatte ein Déjà-vu. Die plötzliche Verdichtung der Wolken, das Rotieren umeinander und schließlich der alles verschlingende Schlauch, der gierig Materie in sich hineinsog. Daniel schrie Gregory an.
»Fahr weg, verdammt nochmal!«
Gregory schüttelte den Kopf. Er war eindeutig verrückt geworden, denn nun betätigte er auch noch die Fensterheber. Der Wind fuhr zischend ins Auto. Mit einem Mal mischte sich Wehgeschrei unter das Fauchen. Daniel blickte Gregory fragend an, der jedoch hielt sein Fernglas vor die Augen und starrte den Tornado an. Daniel tat es ihm gleich. Etwas Weißes zeichnete sich in dem schwarzgrauen Todesmoloch ab. Daniel drehte an der Feinjustierung des Fernglases und keuchte. Der diffuse weiße Fetzen entpuppte sich als Hand, und sie winkte ihm zu. Eine Stimme flüsterte kurz darauf seinen Namen.
»Das ist unmöglich!«
»Daniel, ich bin hier. Hol mich hier raus!« Daniels Herz setzte für mehrere Schläge aus. Dann pumpte es mit aller Gewalt weiter. Gregory legte ihm eine Hand auf die Schulter. Sein Gesicht war tränenüberströmt.
»Jetzt weißt du, warum ich immer wieder zu den Tornados zurückkehre. Es ist die einzige Möglichkeit, Cassie zu sehen. Und irgendwann, mein Freund, werde ich nicht mehr fliehen. Irgendwann werde ich bei ihr sein. Und ich wette um alles, dass du es eines Tages genauso machst.«